Was auch immer mit dabei sein muss, ist einfach das Spielen, also das Musikmachen. So, ich habe mich da auch selbst in der Vergangenheit häufiger mal ertappt, dass man das dann vernachlässigt, weil man denkt, man muss erst alle technischen Aspekte abdecken, so, aber im Endeffekt wollen wir ja Musik machen, wir wollen gemeinsam spielen und Menschen begeistern, Emotionen wecken. So, und deswegen versuche ich eigentlich, Spielen muss immer irgendwie mit dabei sein am Tag. Ich glaube, es ist sehr wichtig, diese Grundstruktur zu haben und innerhalb dieser Grundstruktur aber immer noch flexibel zu sein, um sich anzupassen. Und es kann sein, dass es schief geht, aber vielleicht geht es auch gut. Und der Gedanke kommt mir schon recht häufig, wo ich einfach sage, hey, entweder es klappt halt jetzt oder es klappt halt nicht. Und wenn es nicht klappt, dann geht die Welt auch nicht von unter. Und das sorgt, glaube ich, wieder für so eine Entspannung.
Hallo, mein Name ist Patrick Hinzberger und willkommen zu einer neuen Folge Wie übt eigentlich? Hier spreche ich einmal im Monat mit anderen Musikerinnen und Musikern über eines ihrer wohl privatesten Themen. Das Üben. Mein heutiger Gast ist Marvin Frey. Marvin ist Trompeter, Kaffee-Nerd und wohl einer der ausgeglichensten Musiker, die mir begegnet sind. Sein Übetag startet morgens am liebsten mit, natürlich, einem frischen Kaffee aus der Aeropress und seinem Taschenspiegel. Mit ihm trainiert er unabhängig vom Instrument wesentliche Körperfunktionen, sein wichtigstes Ritual am Tag. Er spielt beim Moop Mama, tourt mit dem Glenn Miller Orchestra und ist ein vielgefragter Sideman, der sich scheinbar mühelos zwischen den unterschiedlichsten Musikstilen bewegt. Wir sprechen darüber, wie man sich selbst beim Üben nicht im Weg steht, warum gute Routinen nicht starr sein dürfen und warum es so wichtig ist, sich am Ende eines Übetages gut zu fühlen. Es geht um Flow, Motivation und warum man sich mit 25 noch nicht als fertiger Musiker fühlen muss. Ein Gespräch quasi über das Schöne am Dranbleiben, den Spaß am Fehler machen und die Magie von Musik. Die heutige Podcast-Folge wird präsentiert von Yamaha. Yamaha-Instrumente stehen für höchste Qualität und Langlebigkeit. Dieses Versprechen zahlt sich jetzt besonders für dich aus. Wenn du ein Yamaha Blech- oder Holzblasinstrument kaufst, kannst du die Garantie kostenlos auf 5 Jahre verlängern. Obendrauf gibt es 3 Monate kostenlosen Premium-Zugang zu Tomplay. Tomplay ist die interaktive Noten-App mit Backing-Tracks, automatischem Notenscrolling, Loop-Funktion und vielen weiteren Möglichkeiten, die dein Üben absolut bereichert werden. Dazu registrierst du einfach nach dem Kauf dein Instrument direkt auf der Yamaha-Webseite. Die Aktion gilt für alle Blech- und Holzblasinstrumente. Weitere Informationen und alle Links dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Die erste Frage, mit der es immer losgeht, lautet: Vervollständige folgenden Satz. Üben heißt für dich?
Zeit mit mir selbst verbringen und an mir arbeiten.
Welche Musik, Album oder Künstler läuft bei dir gerade in Dauerschleife?
Jetzt, lustigerweise, auf der Hinfahrt war es Wynton Marsalis, Hot House Flowers.
Ah, geil.
Ganz tolles Album. Ja, genau.
Und würdest du sagen, dass es einen Künstler gibt, der dich auf dein Spiel bezogen sehr geprägt hat, wie so eine Art Vorbild?
Ja, doch, also auch einige tatsächlich. Wynton auf jeden Fall, Till Brönner, Gerard Presenza.
Mhm.
Das sind, und Freddie Hubbard, ich glaube, das sind so die größten. Brian Lynch auch noch, auch ein amerikanischer Trompeter.
Und dann immer wahrscheinlich spezielle Sachen von ihrem Spiel oder generell einfach die Typen so auch als Jazz-Persönlichkeit, Jazzmusiker oder?
Ja, immer so die Mischung aus beiden, würde ich sagen, oder aus vielen Faktoren. Ne? So dieses, ich finde, der Mensch hinten dran ist ja auch total spannend und sorgt ja auch sehr dafür, wie man jemanden wahrnimmt irgendwie, ne? Wenn man weiß, okay, das ist eine tolle Persönlichkeit auch, dann ist man automatisch irgendwie nochmal begeisterter von der Musik. So geht es mir zumindest. Und ja, doch, das spielt auf jeden Fall immer eine Rolle, beide Faktoren. Mensch und Musik.
Ja, voll. Ich habe für alle, die dich noch nicht so gut kennen, ein paar Entweder-Oder-Fragen dabei, die ich dir gerne stellen würde. Du hast einen Joker, das heißt, bei einer Antwort oder bei einer Frage darfst du weitersagen. Und bei allen anderen bin ich sehr gespannt, wie du dich entscheiden kannst. Es ist lustigerweise auch eine Frage zum Trompeter dabei. Jetzt kenne ich vielleicht auch schon die Antwort sogar.
Okay.
Karneval oder Oktoberfest?
Oktoberfest.
Ja, krass. Buch oder Hörbuch?
Hörbuch.
Hörbuch oder Podcast?
Podcast.
Was hörst du gerade?
Alles gesagt.
Das ist der beste Podcast dieser Erde.
Ja,
das ist auf jeden Fall so, ja. Kaffee-Nerd oder Fotoguru?
Auf jeden Fall Kaffee-Nerd.
Echt?
Ja, total.
Du hast aber jetzt auch so ein kleines Foto-Experiment am Laufen, oder? So ein bisschen.
Ja, ach, ich habe das mal so jetzt ausprobiert. Macht auch Spaß, aber Kaffee, das ist schon so eine lange, lange, lange Liebe, kann man eigentlich sagen.
Ja, krass,
so,
okay.
Ja, doch, das macht mega Spaß. Aber Filter mehr. Ich bin nicht so der Espresso-Trinker, sondern eher so Filterkaffee und da alle möglichen Arten des Kaffeebrauens.
Okay, was ist die Lieblingskaffeeart des Brauens bei dir?
Die Aeropress.
Ja, ah ja, okay. Aha.
So eine amerikanische Erfindung. Und damit kann man einfach konstant sehr guten Kaffee machen, mit wenig Variablen. Finde ich sehr gut.
Das checke ich aus auf jeden Fall. Early Bird oder Nachteule?
Early Bird.
Freddie Hubbard oder Clifford Brown?
Freddie Hubbard.
Vorsatz oder Vorwurf?
Vorsatz? Wobei ich mir gerade nicht sicher bin, ob ich so richtig die Frage verstehe. Vielleicht machen wir da mal weiter.
Ist das ein Joker?
Nee, ich weiß es nicht. Also Vorsatz oder Vorwurf bezogen auf mich oder
mir?
Ach so, ja. Nee, doch schon Vorsatz. Also ich nehme mir schon Dinge vor und versuche die dann auch zu machen.
Okay. Ja. Bist du so ein Neujahrsvorsätze-Typ dann?
Ich habe mich jetzt wieder dabei ertappt, ja. Also ich sage mir selbst immer, ach, ist doch eigentlich wurscht, wann man das macht. Man kann das ja jeden Tag machen. Aber irgendwie hat so ein Neujahrsvorsatz nochmal eine andere Gewichtung, merke ich. So, das ist irgendwie einfach, man weiß, okay, das neue Jahr hat jetzt begonnen. Das ist ein bisschen leichter, da dran zu bleiben, habe ich so das Gefühl.
Mhm. Ja. Ich bin lustigerweise auch, also ich mache das jedes Jahr mal in so ein Vision Board, wo ich mir so quasi so irgendwie so vornehme, was das Jahr so irgendwie passieren könnte oder was ich so, was ich gern verändern will. Und lustigerweise habe ich mich über dieses Jahr auch ertappt, wirklich auch so Vorsätze aufzuschreiben, auch dann so richtig so, also wirklich so hinzuschreiben.
Hängen die dann auch in deinem Badezimmerspiegel?
Nee, gut, das ist ein bisschen schwierig bei uns, die Wohnung ist zu klein. Aber ich habe die so ins Tagebuch eingetragen und das mache ich dann jeden Tag und dann da fallen sie auf jeden Fall. Was ist dein Vorsatz dann gewesen für 2025?
Auf jeden Fall wieder mehr Sport machen.
Ah ja, okay.
So, das war letztes Jahr war ich ganz gut unterwegs, aber so Ende des Jahres hat es dann ein bisschen nachgelassen und ja, ich möchte einfach wieder kontinuierlich dranbleiben, so weil ich einfach merke, dass es mir dann viel besser geht.
Ja.
So und genau und auch ein bisschen gesünder wieder ernähren. Das sind so. Zwei Vorsätze.
Routine oder Abwechslung?
Schon eher Routine.
Was ist deine wichtigste Routine dann?
Meine Trompetenroutine, genau. Also kommen wir wahrscheinlich später sowieso nochmal drauf zu sprechen, aber die Methode von Malte Burwa, die hat mich sehr geprägt und die Routine, die gehört für mich dazu, zu einem guten Tag.
Dann sind wir auch schon mittendrin ja eigentlich. Was ist denn das allererste, was du machst am Instrument, wenn du es auspackst?
Mundstück spielen tatsächlich.
Ah, krass,
das ist so ein paar Sirenen. Quasi spielen, also Glissandi hoch und runter. Ich habe jetzt vor kurzem auch dieses Hilfsmittel, den Burp, entdeckt und finde den super effektiv. Und das ist eigentlich immer das Erste am Instrument. So vorher passieren schon Dinge abseits des Instruments auf jeden Fall, aber am Instrument Mundstück und dann aber recht schnell an die Trompete.
Ich weiß, es ist manchmal schwer, das so einen ganz typischen Überalltag zu skizzieren, aber wenn du es so runterbrichst auf so einen, ich sag mal, idealtypischen Überalltag. Wie wird der ausschauen bei dir dann?
Meistens recht früh morgens schon anfangen, sich einen guten Kaffee machen mit der Aeropress oder mit dem Filter, je nachdem. Und dann beginne ich eigentlich recht schnell schon mit meinen klinischen Übungen. Also meine Klinik heißt das, wo ich dann mit dem Spiegel verschiedene Zungen-Mimik-Übungen mache. Genau, und auch ja, Krafttraining, Bodybuilding quasi für die Lippen betreibe irgendwie. Und das mache ich immer morgens direkt so, dann ein bisschen Pause, meistens so 1 bis 2 Stunden, wo man dann irgendwie was anderes machen kann, sei es jetzt am Rechner produktiv sein oder Zeitung lesen. Also gehen wir von einem idealen Tag so insgesamt aus oder so?
Dann liest du Zeitung auf jeden Fall einen idealen Tag
ja,
ab, ne?
Doch, auf jeden Fall. Also da würde ich mir auf jeden Fall auch einfach Zeit nehmen irgendwie und mich dann nochmal zum Proberaum aufmachen und dann ans Instrument gehen und dann auch versuchen, nachdem ich so das erste, in Anführungsstrichen, Check-up auf dem Instrument gemacht habe, recht schnell an Musik gehen. Also ich bin der Meinung, dass man eigentlich sehr viele technische Übungen auch direkt anhand von Musik üben kann. Ja? Also in meinem Fall, also ich bin jetzt ja eher im Jazz zu Hause, kannst du halt auch einen Jazz-Standard nehmen und spielst mal die Akkordarpeggios und lässt immer einen Akkordton aus und schwuppdiwupp hast du auch eine Flexibility-Übung. Ja, also ich denke, dass diese ganze Flexibility-Übung wie Colin etc. auf jeden Fall ihren Stellenwert haben und auch super sind, aber um recht schnell so den Kopf einzuschalten und im musikalischen Kontext zu arbeiten, finde ich es immer super, einfach kreativ sich anhand von Musik technische Aufgaben auszudenken. Ja, also kreativ damit umzugehen. So diese Schatzsuchermentalität, nenne ich es mal, weißt du, so dass man immer am Forschen ist und immer guckt, wie kann ich mir selbst Sachen ausdenken quasi und kreativ werden.
Da habe ich auf jeden Fall ein paar extra Fragen gleich mir dazu überlegt, weil ich das ein ultra wichtiges und ein ultra spannendes Thema auch finde. Ich mir gut vorstellen könnte, dass du da noch so ein paar mehr gute Tipps hast. Hast du gerade was Spannendes noch nebendran in so einem Nebensatz gesagt, dass du so einen ersten Check-up machst. Was checkst du quasi auf dem Instrument dann jedes Mal?
Also vor allem die Ansprache, wie schnell der Ton anspricht, ob die Luft gut fließt. Ja. Finger ist auch immer so eine Sache, da hilft es auf jeden Fall, jetzt wenn wir so ein Trompeter-Podcast hier gerade machen, hilft der Clark Second Study auf jeden Fall, aber auch in unterschiedlichen Kombinationen. Also zum Beispiel Clark chromatisch ist echt eine Herausforderung für die Finger in manchen Tonarten. Genau, also dann, dass die Finger laufen und Tonleitern, dass man einfach mal die Range abgedeckt hat, nach oben, nach unten spielen. Und wenn man das Gefühl hat, okay, ich funktioniere als Generator quasi, dann weiß ich, okay, jetzt kann ich an Musik gehen.
Das heißt aber auch dann, dass wenn du so Checks machst und mal angenommen irgendwie die Tonansprache ist nicht so, wie du das vorstellst, dann weißt du aber auch, okay, das ist gleich auf jeden Fall ein Baustein in meiner auch gerne musikalischen Arbeit, an dem ich dann arbeiten möchte. Das ist quasi für dich so eine, wie so eine kleine To-Do-Liste, die du vorher selber so mental einmal erstellst durch diesen Check, oder?
Genau. Ja. Also es ist einfach zu schauen, wo stehe ich heute. So, jeder Tag ist ja ein bisschen unterschiedlich. So, und an manchen Tagen läuft das besser als an anderen Tagen. Und dann genau versuche ich da einen Fokus drauf zu legen. Oder so schnell wie möglich irgendwie auch in meinen Werkzeugkoffer zu gehen, wo ich weiß, da habe ich die und die Übungen, die da und dafür helfen.
Es ist ja nicht jeden Tag idealtypisch, sondern der Alltag, der frisst ja ganz schön viel Zeit auch bei uns allen immer ein, was so auch so Reisetätigkeiten und alles was angeht. Du hast vorher schon so PC-Arbeiten angesprochen. Wenn du jetzt das so runterbrichst und dir das so, diese ganzen einzelnen Bausteine, die deine Routine so tagtäglich hat, nimmst, welche würdest du denn sagen, sind auf jeden Fall immer dabei, auch an wirklich so Tagen, wo die Übezeit nur ganz knapp bemessen ist, und welche würdest du sagen, okay, das ist nicht so krass wichtig, die skippe ich dann einfach?
Also diese Klinik am Morgen, diese Übungen mit dem Taschenspiegel, die sind jeden Tag da. Das ist für mich einfach so, wie andere Leute sich jeden Morgen rasieren, habe ich die Übungen einfach so. Das, natürlich kommt das Argument dann irgendwie, man macht sich davon abhängig, ja, so, aber auf der anderen Seite, wenn jemand sagt, er muss erst mal 20 Minuten Töne aushalten oder die und die Bindung spielen, macht er sich ja auch von was abhängig. So, ne? Dementsprechend, glaube ich, hat jeder so seine Routinen, wo er sagt, die müssen einfach da sein fürs Instrument. Und das ist auf jeden Fall für mich diese Klinik am Morgen. Und was auch immer mit dabei sein muss, ist einfach das Spielen, also das Musik machen. So, ich habe mich da auch selbst in der Vergangenheit häufiger mal ertappt, dass man das dann vernachlässigt, weil man denkt, man muss erst alle technischen Aspekte abdecken, so, aber im Endeffekt wollen wir Musik machen, wir wollen gemeinsam spielen und Menschen begeistern, Emotionen wecken, so, und deswegen versuche ich eigentlich, spielen muss immer irgendwie mit dabei sein am Tag.
Wenn du es so sagst, ich meine, es ist ja dieser idealtypische Tag, von dem wir gerade ausgegangen sind, der ist ja dann, hat so einen Morgenteil mit der Klinik und dann gibt es so einen Übeteil. Wie strukturierst du dir quasi dann diesen zweiten größeren musikalischen Block?
Ich bin schon ein Freund davon, auf jeden Fall mit Timer zu arbeiten. Also ich setze mir immer ein zeitliches Limit. Aber jetzt, da experimentiere ich aber auch. Also das ist auch immer phasenabhängig. Aktuell ist es so, dass ich merke, dass ich irgendwie in 15-Minuten-Einheiten funktioniert das für mich gut, und dann mache ich irgendwie 5 Minuten Pause oder 10 Minuten Pause und dann geht es zum nächsten 15-Minuten Block. So, aber ich versuche da auch zu variieren. So, ne? Wenn wir jetzt von dem idealen Tag ausgehen, dann sind es eigentlich immer so 15-Minuten Einheiten und dann bewegt man sich mal irgendwie kurz, geht an die frische Luft und macht dann die nächste Einheit. Und da gibt es auch, also kein wirkliches Limit in der Hinsicht, weil ich das Gefühl habe, dass man dann sehr effizient arbeiten kann und sehr körperbewusst auch. So, ne, dass man, also sobald man merkt, okay, es tut jetzt weh, das sollte auf jeden Fall der Moment sein, wo man das Instrument dann weglegt. Aber mit ordentlich Pausen finde ich das eigentlich, hat man da viele Möglichkeiten, das lange so zu machen.
Wenn du es dir so einteilst in diese 15-Minuten-Blöcke, bist du noch dann jemand, der sich dann am Abend vorher schon überlegt, okay, Block 1 ist dann dieses Thema, Block 2 ist dieses Thema, weil du dann weißt, okay, auch das steht vielleicht an, konzerttechnisch, da muss drauf hingearbeitet werden, oder?
Auf jeden Fall. Also da mache ich mir auf jeden Fall schon Gedanken drüber. Wobei auch da, finde ich, ist es wichtig, sich auch da wieder flexibel halten zu können. Wenn man auf einmal merkt, okay, es macht jetzt keinen Sinn, dass ich jetzt Töne treiben übe, weil ich einfach gerade nicht die Energie dafür habe, dann ist es vielleicht auch gut, erstmal den Block auszutauschen mit einem anderen Block, den man sich vorgenommen hat. Irgendwie, ne? Und ich glaube, es ist sehr wichtig, diese Grundstruktur zu haben und innerhalb dieser Grundstruktur aber immer noch flexibel zu sein, um sich anzupassen. Das ist was ich in meiner Vergangenheit auch, habe ich dann häufig versucht, diesen Plan komplett so durchzuziehen. Eigentlich mit einem negativen Effekt, dass dann das Üben gar nicht mehr so viel Freude macht, ja, oder gar nicht mehr man das Gefühl hat, man darf jetzt mit sich selbst arbeiten, sondern man muss jetzt mit sich arbeiten. Und das ist, sorgt, glaube ich, nicht für die angenehmste Überatmosphäre. Deswegen innerhalb des Übens und des Plans sich Flexibilität einzuteilen, ist, glaube ich, sehr gut und wichtig.
Wie würdest du sagen, wenn du gerade ansprichst, dass du das in der Vergangenheit nicht so immer gut und günstig für dich gemacht hast, wie würdest du sagen, dass du dir das Üben beigebracht hast, wenn man das so sagen kann?
Ich glaube, über Trial and Error. Aha. Also einfach ausprobieren und dann feststellen, okay, irgendwie fühlt sich das jetzt nicht gut an, auch über einen längeren Zeitraum. Ja? Also es ist ja normal, dass man nicht immer mit einem Lachen aus dem Üben rausgeht. So. Aber wenn es halt über eine längere Zeit man einfach merkt, hey, irgendwie macht es mir gerade keinen Spaß, dann ist es vielleicht Zeit, mal zu hinterfragen, warum macht es einem gerade nicht so viel Spaß. Mhm. Und dann einfach zu merken, okay, die Freude sollte an erster Stelle stehen.
Ja. Ist das der Punkt dann auch, wo du zum Malte bist dann, als du das gemerkt hast, oder ist das unabhängig davon gewesen?
Das war unabhängig, aber auf jeden Fall hat mich Malte sehr geprägt in der Art, wie ich über Üben denke und auch wie ich ans Üben rangehe von der Struktur her. Ja, es hat eine unfassbar große, wichtige Rolle für mich eingenommen oder nimmt es für mich ein.
Jetzt hast du vorher schon einen schönen Tipp, finde ich, gegeben, wie man aus so einer Kombination von zwei verschiedenen Sachen, also irgendwie Akkordverbindungen üben innerhalb von einem Jazz-Standard und eine Bindeübung, wenn man vielleicht einen Ton rauslässt, oder man kann ja auch Umkehrungen spielen, hat man ja auch oft dann zumindest mal eine Quarte aufwärts drin. Wenn du jetzt das so vielleicht mal kurz rückblickend die letzten paar Tage durchscannst, so, was wäre so die neueste Idee gewesen, wie du dein Üben vielleicht ein bisschen kreativer gestaltet hast?
Das ist eigentlich was ich schon ganz am Anfang von meiner musikalischen Laufbahn gemacht habe und dann aber aus irgendwelchen Gründen habe total schleifen lassen, ist einfach mit Aufnahmen mitspielen. Ja? Also einfach in die Aufnahme von welchem Musiker, Musikerin auch immer laufen lassen und einfach mitspielen. So, und da quasi so eine Transkription machen, während die Aufnahme läuft, kleine Ideen übernehmen, so, und einfach sich vorstellen, Teil dieser Band zu sein, die man gerade hört. Und das ist sowas, was ich jetzt die letzten Tage wieder mehr gemacht habe und irgendwie immer ein Lächeln ins Gesicht zaubert, wo ich einfach Spaß habe. So. Es macht einfach Spaß, irgendwie mit anderen mitzuspielen und mit den Heroes quasi.
Ja, ja. Also du machst dann quasi keine 1:1 Transkription, sondern spielst quasi über den Tune quasi drüber, ne?
Genau, oder wenn ich halt merke, hey, die und die Linie finde ich gerade super cool, dann spule ich halt nochmal kurz zurück. Es gibt ja heutzutage super tolle Programme, wo man Passagen noch loopen kann. Mhm. So, und dann, also wenn mich irgendwas catcht, wo ich sage, hey, das finde ich richtig gut, dann spule ich schon nochmal zurück und versuche rauszufinden, was gespielt wurde. Aber auch nicht immer. Manchmal ist es auch einfach nur mitspielen.
Wie würdest du denn quasi jetzt sagen, jetzt sind wir schon so ein bisschen in diesem Improvisationsthema, wie gehst du in deiner Übe-Herangehensweise an so Improvisationssachen ran? Also wir stellen uns mal vor, du hast irgendwie einen neuen Tune, den du für irgendeine Band gerade am Vorbereiten bist. Wie erarbeitest du dir ein neues Stück, was so Improvisationskonzepte für dich angeht?
Schon auch erstmal, dass ich schaue, ob es schon irgendwo eine Aufnahme gibt und versuche mich dann auch so ein bisschen an der Aufnahme zu orientieren. Wie spielt die Band das, ja? Oder wie ist die Stimmung, der Vibe? So, und häufig ist es aber auch so, dass ich mich dann ans Klavier setze und einfach erstmal, wenn es jetzt um den improvisatorischen Teil geht, schaue, okay, was sind das für Akkorde, wie sind die aufgebaut, und versuche mich dann am Klavier so ein bisschen lang zu hangeln. Genau, aber auf jeden Fall erstmal einen Überblick verschaffen. Mhm. So, und wenn ich das dann gemacht habe, häufig ist es auch so, dass ich dann, je nachdem wie komplex es auch ist, gibt es so ein Programm iReal Pro, und dann kann man die die Akkorde auch eingeben. Und dann ist es eigentlich das gleiche Prinzip, so ich loop gewisse Passagen oder vielleicht auch mal nur einen Akkord und versuche über diesen Akkord rauszufinden, was passt, welche Skala oder was sind so die charakteristischen Noten jetzt von dem Akkord, wo man auf einmal merkt, so, oh, der klingt irgendwie hip. Ja, also sich einen Überblick verschaffen. Mhm. So, und wenn man das dann oft genug gemacht hat, dann kann man es eigentlich kaum erwarten, das dann auch mit der Band zu spielen, weil dann ist eh nochmal alles anders. Je nachdem, wer dann mitspielt, klingt es logischerweise anders und dann ist man aber gut vorbereitet. Ich habe immer das Gefühl, wenn man gut vorbereitet ist und sich mit der Materie schon beschäftigt hat, dann ist man beim Spielen automatisch viel entspannter, was wiederum zur Folge hat, dass man besser zuhören kann. Und wenn man besser zuhört, ist man mehr mit den anderen integriert und dann entsteht dieses Kollektiv, dieses gemeinsame Musizieren.
Mhm. Also wenn du es gerade schon Ivory Pro an der Stelle angesprochen hast, ist es dann auf jeden Fall immer auch ich nenne es mal anderen Musikern in Anführungszeichen, weil die aus der Dose ja quasi kommen, mitspielen? Oder ist es so, du hast ja vorher diese Akkordbrechungen angesprochen schon, dass du versuchst, das Stück so zu eigen machen, dass du eigentlich auch, wenn du vom Klavier kommst und dir eigentlich auch die Wendungen, wie das harmonisch funktioniert, nimm, das kann man am Klavier wirklich schön auch dann, das sieht man ja, man hört es und man sieht es ja vor allen Dingen, genau. Auch das ist das Coole da ja, dass du noch dann sagst, okay, ich will es versuchen, aber genauso organisch, wie ich auf dem Klavier von wie Akkord 1 zu Akkord 2 komme, auch auf dem Horn nachzeichnen. Also machst du dann quasi so, das bei Bert war das früher immer so, dass wir so die ganzen Stücke uns mit irgendwelchen Arpeggien erstmal so erarbeitet haben und quasi die so durchgegangen sind. Dann machst du so Sachen auch?
Ja, schon auch. Ich überlege gerade kurz. Also schon, es kommt auch immer, glaube ich, ein bisschen darauf an, in welchem Genre man sich befindet, musikalisch natürlich. Ne? Aber ja, auf jeden Fall hat das schon auch immer diese Arpeggio-Komponente irgendwie mit drin, aber vor allem auch in Skalen und so auch so, dass man schauen kann, wo kann ich vielleicht in größeren Bögen denken. Also, dass ich nicht nur von Akkord zu Akkord denke, sondern einfach größere Bögen spannen kann, wo ich dementsprechend auch längere Phrasen spielen kann. Ja? Mhm. Also sich das Leben auch häufig leichter zu machen, so, weil häufig stehen unfassbar viele Akkorde da, bis man dann auf einmal erkennt, hey, das gehört ja eigentlich zu der Skala mit dazu, der Akkord. Sprich, da kann ich auch das drüber spielen. So. Also ich glaube, so die reinzoomen und in Details arbeiten ist gut und dann aber auch wieder rauszoomen und das große Ganze zu sehen und sich gewisse Eckpunkte zu setzen, wo man weiß, den muss ich auf jeden Fall erwischen, weil es da und dahin moduliert zum Beispiel. Mhm. Ja? Aber in den anderen Bereichen kann ich vielleicht ein bisschen freier denken. Mhm. So, ich glaube, das ist hilft.
Kontrollierst du das dann also nimmst du dich selber auf quasi dafür, damit du das auch dann dieses Rauszoomen nochmal ein bisschen objektiver beurteilen kannst? Dann?
Schon, also nicht immer so, aber in gewissen Situationen schon. Ich finde halt, also ich glaube, das Aufnehmen ist eine der produktivsten Arten beim Üben, die man für sich selbst machen kann, aber auch eine, die unfassbar wehtun kann. Was natürlich dann zur Folge hat, dass man sich jetzt auch nicht immer vielleicht so komplett zerstören möchte. Ja, also dass man irgendwie demotiviert wird dadurch. Aber hin und wieder finde ich, ist das eine gute Selbstreflexion, einfach zu erkennen, hey, klingt das wirklich so, wie mein inneres Ohr das gerade auch wahrnimmt? Und finde ich schon eine wichtige, gute Sache.
Absolut. Jetzt ist das eine ja quasi die Musik, die nicht aufgeschrieben da steht, die wir so ein bisschen improvisieren und wo wir quasi so ein paar Konzepte jetzt mal so skizziert haben. Das andere sind ja quasi dann auch Stücke, die einen bestimmten ausgeschriebenen Teil, Section Parts und sowas da stehen haben. Wie hast du eine bestimmte Herangehensweise auch dafür, wie du Passagen erarbeitest, die besonders tricky sind, also irgendwie schwere Stellen in einem neuen Stück, wie du da vorgehst?
Ja, eigentlich so drei Worte. Wenig, langsam, oft. Das sind so, also sich die Passagen raussuchen, die kleinen, also wirklich aufteilen und wenn sein muss, die Passage nochmal unterteilen und nochmal unterteilen und dann versuchen, die sehr langsam, sehr bewusst zu spielen, häufig zu wiederholen und dann langsam das Tempo anziehen, bis man irgendwann im Originaltempo ist oder vielleicht auch einen Ticken drüber, dass quasi im Falle der Fälle, falls es so kommen sollte, dass das Stück schneller angezählt wird, man nicht in Stress verfällt, sondern weiterhin sagt, hey, habe ich schon mal gemacht, kriege ich hin.
Ja.
Ja, so, das ist, ja, so gehe ich daran.
Bist du auch so ein Typ dann, der dann versucht, das Gleiche, nehmen wir mal so eine schwere Stelle und so nimmt, die irgendwie in anderen Artikulationsformen hinbringt, also wenn das alles irgendwie, wenn es Triolen sind, keine Ahnung, daraus mal irgendwie keine Triolen mehr zu machen, sondern irgendwie das so punktiert zu spielen beispielsweise?
ich würde sagen jetzt nicht, dass das nicht täglich bei mir so vorbeikommt. Dafür reicht manchmal einfach nicht die Zeit, sondern da möchte man es einfach so hinkriegen, wie es da steht. Aber das sind natürlich alles Hilfsmittel, wenn Stellen rhythmisch so komplex zum Beispiel sind, dass man einfach sagt, okay, das verstehe ich jetzt so noch nicht, dann versuche ich die schon auch erstmal abzuändern oder zu schauen, wo sind die wirklich wichtigen Töne innerhalb der Passage, ja. Oder klar, wenn jetzt zum Beispiel jetzt, wenn wir bei der Artikulation sind und ich merke halt, okay, ich möchte heute auch noch an meinem Anstoß arbeiten, dann macht es auf jeden Fall Sinn, zum Beispiel, wie du gerade eben gesagt hast, die dann zu punktieren, ja. Mhm. Oder schneller zu spielen, langsamer zu spielen. Aber da auch wieder Variabilität reinbringen und kreativ sein.
Das heißt, es gibt eigentlich quasi in deinem ganzen idealtypischen Überalltag auch immer so eine Rückkopplung zu diesem ersten Check-up, ne? Wo du dann quasi immer wieder drauf zurückgehst und dann sagst, okay, ah stimmt, heute Morgen, das war irgendwie nicht so cool, wie ich es irgendwie gerne hätte. Das lässt sich da einfügen, das bringe ich da ein, ne?
Genau, genau. Ja. Und aber halt, wie gesagt, immer in diesem musikalischen Kontext, so an dem Arbeiten, an dem Erarbeiten von Musik. So, genau. Dann gibt es am Schluss nochmal so eine Übereinheit quasi, wo es wirklich nur um Funktionsübungen geht. Also wo es einfach ums Trompetespielen an sich geht. So, da hat Zirkularatmung, Töne treiben oder Note-Bendings, ja, oder Mundhöhlentöne und Breath-Attacks, solche Dinge. Irgendwie, das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr ins Detail, aber einfach solche, nochmal so einen Übeblock quasi zu machen, der abseits von Musik ist, der einfach nur Körperfunktionen trainiert. Genau. Mhm. Aber die mache ich immer zum Schluss, weil wenn man da platt ist, das ist nicht ganz so schlimm. Aber wenn man musikalische Dinge übt und man merkt, man ist platt, man hat keine Kraft mehr, dann sorgt das für Frust irgendwie. Und ich habe für mich festgestellt, wenn ich mit Frust das Instrument abends weglege, das ist irgendwie, ist der nächste Tag immer blöd. Mhm. Ja, so, deswegen versuche ich eigentlich immer irgendwie mit einem positiven Gefühl das Instrument wegzulegen.
Also dieses Lächeln, was du vorher gesagt hast, das versuchst du zumindest aus dem musikalischen Teil immer einen Haken dran zu machen, wenn es dann danach schlimm wird. Okay.
Ja, wobei zum Beispiel, was ich immer mache, auch nach der Funktionsübung, ist einfach nochmal eine ganz einfache, sei es F-Dur-Tonleiter oder C-Dur-Tonleiter, schön sauber gebunden, ohne Nebengeräusche, ohne Kratzen. Einfach nochmal was Schönes zu spielen, so mit dem, dass mein Kopf weiß, okay, wir haben positiv den Tag heute beendet. So ein kleiner, ja. Das hilft irgendwie.
Ja, das finde ich einen schönen Tipp. Einfach, dass man, weil am Ende geht es ja auch so ein bisschen darum, sich selber die Freude auch an dem Ganzen beizubehalten. Wenn man mit negativen Gefühlen da rausgeht, ist es ja umso schwerer, am nächsten Tag auch gern wieder das Instrument in die Hand zu nehmen. Und ich finde gerade bei Trompete, das ist ja einfach ein unfassbar ehrlicher Spiegel auch.
Total.
Von dem, was man so irgendwie auch dann den ganzen Tag über gemacht hat und sowas. Von daher tut man sich, glaube ich, selber nicht bei Trompete, aber bei allen Instrumenten sich einen großen Gefallen, wenn man da hinten raus immer mit einem guten Gefühl nach Hause geht, auch fürs Umfeld auf jeden Fall.
Ja, ja, total, total. Ja.
Jetzt hast du gerade Musik schon angesprochen. Das finde ich bei dir sehr beeindruckend. Du bist ja auch da sehr breit aufgestellt. Also du spielst bei Moop Mama mit, du spielst aber genauso auch beim Glenn Miller Orchestra mit, du hast deine eigenen Projekte, du bist super oft Sideman in Big Bands und in anderen Projekten. Und das Krasse ist ja da, dass das sowohl, was die Art und Weise des Spielens angeht, also diesen Gestus, Phrasierung, auch die Attitude, die da ein bisschen dahinter steht, dass verschieden ist, als auch was der Inhalt. Wir haben ja vorher schon so ein bisschen über Improvisation gesprochen, die Stücke verlangen andere Sachen, irgendwie andere Sachen klingen cooler drüber, wie du es vorher genannt hast. Das heißt, die Frage, die ich mir ein bisschen so in der Vorbereitung da gestellt habe, ist, wie bleibt man da sowohl im Kopf als auch im Instrument flexibel?
Ja, ist eine gute Frage, die ich mir auch immer wieder stelle und aber einfach da auch merke, es kommt halt durchs Machen. Ja? Also einfach gar nicht so viel darüber nachdenken, sondern einfach schauen, okay, ich bin jetzt in der Situation, wie kriege ich das jetzt hin? Mhm. Ja, und man ist ja auch nie alleine auf der Bühne zum Glück. So, sondern da hat man auch immer tolle MitmusikerInnen, die einen ja auch inspirieren in ihrer Art, wie sie spielen. Ja, und dann ist das häufig so ein Selbstläufer irgendwie. Und was halt bei mir auch immer gut funktioniert, ist einfach, je nachdem, welches Projekt ansteht, sich vorher auch die Musik anzuhören, die man spielt. Jetzt nicht unbedingt vielleicht von der Band selbst, in der man spielt, aber in dem Stil. Ja, also Zum Beispiel jetzt im Sommer war es auch häufig so, dass man irgendwie, dass wir Moop Mama eine Show gespielt haben und am Tag später war Glenn Miller Orchestra so oder andersrum irgendwie. Und da muss man natürlich für sich selbst schon den Switch machen. So, aber auch das hat einfach wieder was mit Erfahrung zu tun. Umso öfter man das macht, umso leichter fällt das einem. Aber da ist mir aufgefallen, so dass wenn ich einfach während der Zugfahrt dann die Musik höre, die als nächstes jetzt ansteht, dann komme ich sofort wieder in so einen anderen Modus und ein anderes, das sind so viele englische Begriffe, aber Mindset einfach, ja, wo man dann einfach, oder Klangideal natürlich auch. Man klingt ja, bei Glenn Miller klinge ich anders wie bei Moop Mama. Mhm. So, auch equipmentmäßig natürlich, aber das sind so, ja, sich einfach in den richtigen, in the zone zu bringen quasi. Und da hilft mir Musik hören total.
Hast du auch das Gefühl, dass du dann jeden Tag in deinem musikalischen Üben diese ganzen Stilrichtungen abdecken musst? Also musst du quasi jeden Tag so üben, als wärst du in der Section von Glenn Miller oder als würdest du ein Solo in diesem 20er-Jahre-Stil spielen und irgendwie auch dann trotzdem diesen Modern-Kram üben oder gar nicht?
Also ich sehe mich jetzt nicht so, dass ich dann nur noch jetzt im Stile von Glenn Miller üben würde, wenn ich jetzt wüsste, okay, nächste Woche stehen die und die Konzerte an. Ich denke, das eine bedingt ja auch immer das andere. Also es ist ja, selbst wenn ich jetzt zum Beispiel nur Bobby Hackett transkribieren würde oder Louis Armstrong, würde sich ja mein komplettes Trompetespielen auch verbessern, was das moderne Spielen angeht. Das ist ja das Schöne, dass irgendwie alles zusammenhängt und dass es irgendwie, das sind die Wurzeln, sage ich jetzt mal so, und von da aus hat sich ja alles weiterentwickelt. Deswegen ist es, glaube ich, selbst wenn man das jetzt machen würde, würde man trotzdem davon profitieren. Aber ich versuche da schon immer auch meinen eigenen Interessen nachzugehen, so was mich gerade selbst musikalisch interessiert. Und dann muss man natürlich auch ja einfach sich selbst vertrauen und sagen, okay, es wird schon klappen, jetzt dann in dem Stil zu spielen. So, aber man sollte auf jeden Fall, oder für mich hilft es immer total gut, vorbereitet zu sein. Einfach zu wissen, okay, ich habe das geübt, das Programm, ich kann mich auf mich selbst verlassen und schaue einfach, was passiert. Ja, aber ich muss mir selbst nicht vorwerfen, ach, hätte ich doch mehr gemacht.
Also ist am Ende eine mentale Frage, könnte man ja sagen, oder?
Total, total. Ich glaube, das Bild, was man von sich selbst da hat und wie man über sich selbst denkt, ist da auf jeden Fall sehr entscheidend.
Wenn man so viele verschiedene Sachen macht und du hast vorher so schön gesagt, du vertraust dann auch so ein bisschen drauf, dass du bist gut vorbereitet und es wird dann schon gehen. Das ist ja ganz viel auch irgendwie so, man könnte ja sagen, das ist eine Einstellungsfrage, so ein bisschen. Das ist ja vielleicht ein anderes Wort für, das ist eine mentale Sache. Also wie kriegt man dann dieses Mindset dann so hin, dass wenn du sagst, okay, du bist irgendwie, heute Abend spielst du Moop Mama, morgen Abend ist Glenn Miller Orchestra und dir reicht quasi so ein bisschen so auch als mentale Vorbereitung vielleicht schon im Zug so ein bisschen die Musik nochmal auszuchecken, zu hören, wie das so gespielt wird und so. Und du weißt, du bist gut vorbereitet. Also das ist ja quasi alles so eine Sache, du vertraust auf dein Können und du bist ja dessen bewusst, dass das schon auch irgendwie funktioniert. Und weniger so ein Checken im Proberaum, okay, das hat jetzt irgendwie nochmal, du musst nach der Show von Moop Mama nochmal kurz da irgendwie so ein paar Louis Armstrong-Solos kurz nachspielen, damit du in dieses Mindset reinkommst. Das meine ich so mit mentaler Frage, dass man sich so davon loslöst und so ein Selbstvertrauen irgendwie entwickelt. Das ist ja irgendwie, was das so, dieses Stile, dass man weiß, okay, ich kann das schon bedienen auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, es kommt natürlich auch immer sehr drauf an, jetzt bei den beiden Dingen, Moop Mama so, und auch Glenn Miller, das habe ich natürlich jetzt, hatte ich das Glück, dass ich das schon oft machen durfte. So, dann entsteht natürlich auch eine Routine. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mir am Anfang auch so ging. Also bei den ersten Gigs war ich unfassbar aufgeregt. So. Und da war das für mich auf jeden Fall so, dass der Fokus sowohl bei Moop Mama als auch bei Glenn Miller damals darauf lag, top vorbereitet zu sein. Also ich habe das Programm mehrmals durchgespielt mit daheim. Für Glenn Miller zum Beispiel hatte ich mir einfach die komplette Playlist selbst zusammengestellt. Und für Moop Mama war es so, dass ich halt wusste, okay, die Band spielt mit In-Ear-Monitoring. Das war ich vorher noch nicht gewohnt. Und dann habe ich das quasi in meinem Proberaum einfach selbst nachgestellt. Also ich habe dann mein Clip-Mikro genommen, meine In-Ears genommen, Logic angeschlossen und das Live-Set von denen ablaufen lassen und mich selbst aber quasi dabei aufgenommen im Proberaum, um dieses Gefühl zu bekommen, mit In-Ears zu spielen. Ja? Also ich glaube, wenn man es jetzt bei Moop Mama und Glenn Miller, da kommt diese Gelassenheit in Anführungsstrichen dadurch, dass ich mich zu den ersten Malen hin sehr intensiv darauf vorbereitet hatte und da auf jeden Fall mein Fokus drauf lag. Was dann wieder dazu geführt hat, dass ich einfach bei den ersten Gigs entspannt sein konnte und mich total drauf gefreut habe, einfach Musik zu machen. So, ne? Aber ich glaube, dieses, wenn man weiß, okay, das und das steht an, das Projekt, und da, das ist mir wichtig, dann sollte man auch sein Üben auf jeden Fall dahin ausrichten und da den Fokus drauf setzen. So, das ist, weil dann ist man gut vorbereitet. Also für mich ist immer so Vorbereitung der Schlüssel dafür, dass ich mich dann in der Musik fallen lassen kann und auch wirklich Spaß haben kann mit meinen Mitmusizierenden.
Ich finde, das ist eigentlich irgendwie ein ganz schöner Anschluss auch zur nächsten Frage, weil ich finde, so, wenn man, wir hatten ja schon ein paar Mal das Vergnügen gehabt, zusammen auch zu spielen. Mhm. Und ich finde, das Krasse ist bei dir und das, das sage ich nicht nur, weil es ein Podcast ist, den wir zusammen aufzeichnen, sondern das finde ich wirklich sehr beeindruckend, ist, dass man das wirklich bei dir sieht, wie krass du dir selber beim Spielen vertraust, aber auch dem Instrument. Also ich finde, das ist bei dir wirklich, man sieht das irgendwie dir an, keine Ahnung, dass man sieht, okay, du weißt gerade, du kannst dich absolut auf dich und deine Technik und dein Horn verlassen. Und das finde ich sehr beeindruckend, weil das ist ja irgendwie ein langer Prozess, den man irgendwie so geht. Und das ist vielleicht irgendwie auch eine ganz schöne Anschlussfrage. Weiß ich gar nicht, ob das nur eine Sache von Vorbereitung ist. Also das ist vielleicht so eine locker 70-80% Vorbereitung, aber dieser Rest, sich so komplett drauf verlassen zu können und auch dann, wie du sagst, sich in die Musik so fallen zu lassen und darin dann auch wirklich diese wunderbaren Highlights, diese musikalischen Highlights auch zu kreieren, das sind ja nochmal diese anderen 10 oder 20%, wenn man das überhaupt so messen kann, soll, darf. Also wie kommen die? Also woher kommen die vielleicht? Oder wie schaffst du es da so in dir Vertrauen irgendwie aufzubauen?
Ist eine gute Frage. Also auch da, glaube ich, muss ich schon auch wieder Malte danken. Malte Burber, der da einfach genau diesen Aspekt, diesen mentalen Aspekt, dass man vielleicht in sich selbst so ein bisschen ruhend ist, sehr geprägt hat irgendwie. Und aber auch in meinem Studium, was ich in Maastricht bei Rob Breunen gemacht habe, die waren, Rob ist zum Beispiel auch, dadurch, dass er in der WDR Big Band tätig ist, natürlich auch jeden Tag quasi dieser Drucksituation ausgesetzt, dass er weiß, jetzt leuchtet das Aufnahmelämpchen, jetzt muss ich spielen irgendwie. Und das hat er in seinem Studium auch immer gut vermittelt, weißt du, dass man einfach, dass das mit dazugehört. Also man wusste schon, solche Situationen kommen irgendwann und man lernt jetzt quasi damit umzugehen. Ja, und mir hilft es einfach total dabei, mir, was wir anfangs auch schon gesagt hatten, Routinen zu haben. Einfach zu wissen, okay, und das ermöglicht mir dann, das und das zu machen. Und dann kann ich irgendwie drauf vertrauen. Es ist eine schwierige Frage, die ich jetzt so, mir fallen jetzt gerade 1000 Sachen ein, die man irgendwie dazu sagen könnte, weißt du, dann das rauszupicken, wo man sagt, ey, das ist es jetzt schwierig. Aber ich glaube, ein gutes pädagogisches Konzept zu haben und einfach gute MentorInnen zu haben, sorgt dafür, dass man irgendwie auch entspannter wird. Beantwortet das so die Frage?
Ja, schon so ein bisschen. Ich bin lustigerweise in der Vorbereitung, weil ich das irgendwie, ich habe durch Zufall irgendwie so ein Zitat aufgeschnappt von Zen in der Kunst des Bogenschießens nochmal da. Da habe ich irgendwie die notwendige Absichtslosigkeit nochmal so als Stichwort irgendwie gefunden und die da quasi im Vordergrund steht. Das ist ja irgendwie, also Absichtslosigkeit, das so hat ja was mit irgendwie so geschehen lassen, du hast vorher so Routine angesprochen, aber dann auch, also Routine, Absichtslosigkeit und dann aber irgendwie auf der Bühne auch bestimmte Sachen, also dann Noten, die quasi aufgeschrieben stehen, zu performen. Das widerspricht sich ja so ein bisschen am Ende, ne? Weil das eine Absichtslosigkeit heißt ja, dass man lässt es so über sich so ein bisschen ergehen ja halt. Und trotzdem ist ja dieses in the zone sein, hast du vorher auch schon ja genannt, also wirklich so komplett fokussiert sein in der Musik sein, ja etwas, was man ja auf jeden Fall auf eine Art und Weise trainieren kann auch, ne? Und irgendwie so durch, weiß ich nicht, ich habe auch keine Antwort auf die Frage, ich fand es nur spannend, irgendwie das mal zu thematisieren. Ich weiß nicht, ob Rituale sind auf jeden Fall, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil dafür, um überhaupt sowas mal erleben zu können. Ne? Dieses Üben im Flow geht in eine ähnliche Richtung. Das sind ja auch bestimmte Baustellen, die man nacheinander absolvieren muss oder sollte, damit quasi dieses Flow-Gefühl entsteht. Das am Ende ist es ja alles auch ein Ritual, ne? Damit das quasi passieren kann. Ne?
Total. Und was mir auch häufig in in solchen Bühnensituationen kommt, wo dann vielleicht ein Solo ansteht oder irgendeine geschriebene Passage, die schwierig ist, technisch oder musikalisch, einfach sich selbst auch wieder bewusst zu machen, eigentlich ist es doch auch egal. Also es ist halt jetzt, ich werde es jetzt spielen und ich werde es danach auch nicht mehr rückgängig machen können. So, es wird sowieso passieren. Entweder es wird halt gut oder ich versemmel's irgendwie, aber zum Glück stirbt ja keiner davon. Ja, wir sind ja kein Hirnchirurg oder was auch immer so. Also es ist einfach, es ist Musik und es kann sein, dass es schief geht, aber vielleicht geht es auch gut. Und da so, der Gedanke kommt mir schon recht häufig, wo ich einfach sage, hey, entweder es klappt halt jetzt oder es klappt halt nicht. Und wenn es nicht klappt, dann geht die Welt auch nicht von unter. Und das sorgt, glaube ich, wieder für so eine Entspannung, wo man sich dann wieder fallen lassen kann. Vielleicht ist das so ein bisschen, das ist eine gute Frage auf jeden Fall, wo man, weiß ich gar nicht, ob es da so eine richtig gute Antwort drauf gibt. So, ne?
Weiß es auch nicht, nee. Ja. Vielleicht ist auch ganz viel Typfrage, auch wie man so auch wahrscheinlich irgendwie so aufgewachsen ist, groß geworden ist, auch musikalisch irgendwie groß geworden ist. Ich habe letztens mich über eine spannende Frage gestolpert, ich weiß gar nicht mehr, wem ich die Credits geben muss für die Frage, aber es wäre nicht meine Frage, aber ich fand die irgendwie in dem Kontext sehr spannend, weil auch bei dir, ich meine, du bist ja schon bekannter in dieser Trompetenwelt auf jeden Fall ja auch. Gibt es dann trotzdem Sachen, wo du sagst, naja, manchmal klappt es halt nicht. Sachen, die dir früher leichter gefallen sind, weil einfach die Fallhöhe auch eine andere war. Man erwartet jetzt auch Sachen von dir, dass die einfach laufen und funktionieren.
Ja, wobei das häufig dann eher von mir selbst ausging. Ja, also ich selbst habe dann, und da tappe ich mich auch immer noch bei, und ich glaube, das geht vielen MusikerInnen so, dass man in gewissen Situationen, wenn man weiß, okay, diejenige sitzt jetzt im Publikum, dann entsteht nochmal, so kommt nochmal so ein kurzes Kribbeln im Bauch irgendwie. Was aber dann, wenn man die Passage gespielt hat oder das Solo, einen unfassbar tollen Effekt hat, weil man irgendwie das Gefühl hat, hey, man hat es geschafft. So, man ist aus dieser Komfortzone, die man eigentlich hat, so in der Hinsicht so weit rausgegangen, dass man einen positiven Effekt hatte, weißt du? Also man kann ja aus dieser Komfortzone auch so weit rausgehen, dass man sich komplett unwohl fühlt und dass dann der Lerneffekt auch gar nicht so groß ist. Aber wenn man so diesen kleinen Bereich schafft, wo man sagt, okay, jetzt bin ich aus meiner Komfortzone draußen, aber ich wachse jetzt an dem und habe ein positives Erlebnis dadurch, dann kann das, glaube ich, sehr beflügelnd sein. So, und deswegen finde ich solche Situationen zum Beispiel, merke ich das auch, wenn ich weiß, diejenige sitzt im Publikum, da passiert bei mir auch noch mal irgendwie was. So, aber da hilft mir auch wieder das zu sagen, hey, es wird schon. So.
Ja. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, den du ja gerade ansprichst, dass man so dieses Erfolgserlebnis, diese Selbstwirksamkeit, sagt man ja auch heute so schön, wenn man quasi gemerkt hat, man geht aus dieser Kurve so ein ganz klein bisschen raus, man ist nicht mehr so genau in seiner Komfortzone, man ist so um so einen ganz kleinen Schnuff drüber und merkt, dass es klappt, auch sich diese Erfolgserlebnisse selber zu holen auch. Das muss ja gar nicht immer nur bei einem Gig sein oder irgendwie in der Probe mit anderen Leuten. Das kann ja auch zu Hause sein, dass man sich bestimmte Passagen irgendwie auch vornimmt, sich aufnimmt, um das auch zu machen, auch um quasi dieses Selbstbewusstsein vielleicht auf die Art und Weise total zu üben, oder?
Ja, total. Finde ich auch. Also das ist, und so hat man auch automatisch immer beim Üben so ein Ziel, weißt du, worauf man hinübt irgendwie. Und ich glaube, das ist total wichtig, so dass man nicht planlos an eine Sache rangeht, so, sondern dass man sich irgendwie immer ein gewisses Ziel setzt, was man machen möchte, jetzt sei es bei der Übeeinheit oder auch bei einem Gig oder was auch immer, ja. So, das ist, ich glaube, das sorgt einfach für einen sehr positiven Effekt.
Was wir so ganz schön eigentlich den Kreis zum Anfang schließt, wo wir über Rituale gesprochen haben, dass ja Ritual auf jeden Fall für dich sehr wichtig ist. Gibt es denn auch da ein Ritual, was du irgendwie hast? Muss auch gar nicht immer sein, aber eins, wo du sagst, okay, das da hilft mir auf jeden Fall, so vor Konzerten, einfach um sich so ein bisschen auch da immer so mental zu sammeln?
Also ich würde jetzt, es ist jetzt nicht so, dass ich das jedes Mal mache, aber ich merke, wenn ich noch mal so kurz vorm Gig ein, zwei Atemübungen mache, sei es auf dem Boden legen und die Beine auf dem Stuhl, ja, oder im Sitzen einfach die Arme überstrecken und durch die Nase atmen und noch so ein paar Atemzüge einfach entspannt zu machen, dann das hat immer einen sehr positiven Effekt auf mich. So, oder ich glaube auf jeden Menschen. So, weil in stressigen Situationen ist die Atmung immer das Erste, wo man merkt, okay, die funktioniert nicht mehr so gut, man atmet flacher oder sowas. Und sich einfach das nochmal bewusst zu machen, dass Atmen kostet ja nichts. So, das können wir machen, dürfen wir machen. So, das fährt mich eigentlich immer ganz gut runter. Das, ja, ich würde es jetzt nicht als Ritual bezeichnen, aber das mache ich dann schon hin und wieder mal.
Das finde ich schön. Ich würde ganz langsam schon zum Ende kommen.
Ja.
Es war sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Wir könnten noch über dieses auch Selbstbewusstsein nochmal, glaube ich, wahrscheinlich eine extra Folge auch machen. Und wahrscheinlich, wenn es um Improvisation geht, können wir auch nochmal eine extra Folge machen. Das können wir uns dann vielleicht fürs nächste Mal aufsparen. Ich habe mal zwei Fragen, die ich abschließend all meinen Gästen gern stellen würde. Mhm. Was lernst oder übst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Darf auch gerne nicht musikalisch sein.
Hm. Also tatsächlich übe ich jetzt gerade Kraulschwimmen.
Weil wegen dem Vorsatz, dass du sportlicher werden willst.
Ja, in 2024. Und weil Kraulen ist so eine, ich Brustschwimmen, das ist ganz okay, so, aber dann schwimmst du da deine Bahn und auf einmal kommt da jemand an dir vorbei im Kraulen und zieht an dir vorbei und es ist so entspannt und dann probiere ich auch zu kraulen und nach zwei Bahnen bin ich am Röcheln. So. Und dann, das kann doch nicht sein. So, deswegen übe ich das gerade und auf dem Instrument übe ich jetzt gerade Rhythm Changes, ganz langsam, tatsächlich.
Wieso ganz langsam?
Um mal wirklich zu checken, was ich da eigentlich für Linien spiele oder wie man die Akkorde noch besser verbinden kann, weil das ist Rhythm Changes, da häufig spielt man da so drüber oder zumindest ertappe ich mich dabei und ich würde es gerne einfach, ja, es bringt, finde ich, total viel Dinge dann langsam zu üben und mal wirklich so auch harmonisch, stimmführungsmäßig zu checken, wo möchte ich da eigentlich hin, ja?
Mhm.
Oder wo es, ja, was sind so die Sweet Notes, wo es auf einmal, wo alles Sinn ergibt, ja.
Was heißt langsam dann für dich?
Ach, wirklich so Tempo 50, Tempo 60.
Na krass, also wirklich, also ja, Ballade.
Ja, ja, genau. Ja, und aber das einfach sehr bewusst spielen.
Mhm. Ja. Aber das vielleicht noch, wenn wir ganz kurz einmal kurz reingehen, das finde ich mich spannend, weil am Ende, also jetzt gerade bei so ganz schnellen Stücken, das ist ja unfassbar viel einfach Bewegungsgedächtnis und man feuert da einfach die Sachen ab, die halt irgendwie auch schnell funktionieren. Mhm. Wie schafft man es dann, also macht es das Tempo dann für dich schon, weil du langsamer spielst, dass die Linien automatisch auch anders werden oder ist es dann durch das langsam Spielen die Bewusstheit, dass man quasi nicht mehr in diesen Automatismus verfällt von diesen Linien, die man halt schon seit Jahren darüber spielt? Weil am Ende ist es ja, also man ist ja quasi, das ist ja ultra anstrengend zum Konzentrieren, Rhythm Changes in Tempo 50 zu spielen.
Ja,
das sind ja, keine Ahnung, pro Rutsche 4 Minuten, keine Ahnung, oder?
Ja, also aber wobei auch da, Patrick, ist es so, dass ich nicht die komplette Form spiele, sondern zum Beispiel nur den A-Teil. Ja? Oder dann im B-Teil sind es ja nur Dominantakkorde, so, aber da halt versuche, gute Linien zu bilden. Also da, auch da gehe ich nach dem Motto, kleine Passagen häufig wiederholen. Langsam.
Ja, ja, spannend.
So irgendwie. Und das Schuh ist auch total die Konzentrationsübung. So, und aber auch da kann ich zum Beispiel wieder so richtig gut meine Finger, merke ich, dass ich da dran arbeiten kann, weil ich es einfach, weil die sehr schnell, also die Finger müssen sehr schnell sich bewegen, aber in einem sehr langsamen Tempo. Aber die Griffe müssen trotzdem schnell sein irgendwie. Und das, ja, ist eine gute Übung.
Will ich auschecken auf jeden Fall. Finde ich gut, finde ich sehr spannend. Und die letzte Frage, wenn du jetzt an dein eigenes jüngeres Erstsemester Musikstudierenden ich zurückdenkst, gäbe es da aus deiner heutigen Sicht einen Tipp, um den du damals froh gewesen wärst?
Dass man mit 25 oder nach seinem Bachelorabschluss noch nicht der erfolgreiche Jazz-Trompeter, Trompeterin sein muss oder Musiker, Musikerin, sondern dass man einfach nur Musiker sein darf und kann. Sich nicht denken, dass es jetzt mit 25 die Karriere am Höhepunkt sein muss, sondern es ist ein langer Weg, der aber sehr schön sein kann und der, den man ja Schritt für Schritt auch genießen darf und sollte und sich selbst da nicht so unter Druck setzen.
Ja, das finde ich ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Babi, es hat sehr großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Danke dir, Patrick, mir auch.
Das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge Wie übt eigentlich erscheint dann wieder am 24. März. Die Zusammenfassung des Interviews mit Marvin findet ihr wie immer auf www.what-is-practice.de. Wenn dir dieses Interview gefallen hat, kannst du mir und der Show wirklich helfen, indem du diese Folge mit deinen Musikfreunden und Bandkollegen teilst. Damit machst du es mir möglich, dass es noch viele weitere Folgen Wie übt eigentlich geben wird. Auf Steady findest du weitere kreative Übeideen und die Sonderfolgen in der Sprechstunde. Jeden Freitag gibt es dort den Steady Newsletter Übezeit mit einem praxisnahen und wertvollen Übetipp. Dazu gibt es weiterhin auch den monatlichen Newsletter High Five, mit dem du noch mehr Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts erhältst. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Ciao und bis bald wieder, euer Patrick.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Sarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.